Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir der Idle Game Fan Micha. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Schön, dich mal wieder zu hören.
Schön, dich mal wieder zu hören, Junge.
Sorry, wir hatten ja angekündigt, dass wir letzte Woche nicht Intern Moin schicken, senden, meine ich natürlich. Und was passiert? Ich lasse es natürlich trotzdem im Übersichtsplan stehen und habe es natürlich vergessen, dort rauszuschreiben. Also sorry für letzte Woche, ich war noch unterwegs. Wir haben es irgendwie noch ein bisschen versucht zu überlegen, wo und wie und wann könnten wir da podcasten. Haben gesagt, machen wir einfach nächste Woche. Deswegen schön, dich mal wieder zu hören. Ja. Und die Woche hat polarisiert, aber da kommen wir ja gleich dazu. Gut, ihr hört Intern Moin, das ist unsere Folge, wenn ihr neu dabei seid, bei der wir nochmal die Woche Revue passieren lassen, gucken, was lief diese Woche bei Insert Moin hinter der Paywall, was spielen wir gerade so, was steht an, was für Termine sind im Kommen, können Termine im Kommen sein?
Im Kommen klingt erst wie so
schmutzig. Welche Termine stehen an?
Wir hatten noch keinen Kaffee, also zur Verteidigung, ja. Ich sitze hier und warte drauf, dass ich nippen kann. In einem ruhigen Moment und keiner zu. Jetzt gerade. Red doch einfach weiter, ja, dann bin ich im Hintergrund ganz unauffällig.
Ich kann nicht Kaffee trinken, wenn jemand zuhört, oder?
Ja.
Ja, mein Kaffee ist leider schon leer, aber die Wirkung hat noch nicht eingetreten. Also, die Woche bei Insert Moin. Ja, toll, danke. Schlürfgeräusche hier am Frühstückstisch.
So, jetzt mal richtig. So, okay, guten Morgen. Ja,
wunderschönen guten Morgen. Die Gamescom steht an. Ich bin schon leicht vorfreudig erregt. Bevor wir aber dazu kommen, da gibt es natürlich auch wieder ein Hörer-Hörerinnen-Treffen. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Lass uns erstmal einen Blick zurückwerfen auf diese Woche. Wir haben ein paar Sachen gespielt. Ich war viel unterwegs und natürlich haben wir darüber auch berichtet. Die Woche ging los mit Wolfenstein Cyberpilot. Bevor wir dazu kommen, gleich die Ankündigung. Ja, wir haben auch Youngblood gespielt, also das Größere. Da wirst du jetzt auch die Tage einen Podcast zu aufnehmen.
Genau, ja, wenn alles gut geht, ist ja sogar schon Montag, Dienstag, also direkt Anfang der Woche.
Ne? Genau.
Future Micha sagt, klappt bestimmt.
Aber bevor wir dazu kommen, Wolfenstein Cyberpilot, das ist der Ableger, der VR-Ableger, der parallel zu Youngblood erschienen ist, spielt auch im Wolfenstein-Universum. Da habe ich den Chris von den VR-Nerds geschnappt, weil es ist ein PSVR und PC-VR-exklusives Wolfenstein. Und darauf habe ich mich sehr gefreut. Ich bin ja großer VR-Freund und ich habe gedacht, geil, das Wolfenstein-Universum bietet sich ja perfekt dafür an. Die Prämisse ist nämlich, dass wir als Cyberpilot hinter den feindlichen Linien die Gerätschaften des Regimes übernehmen können. Also wir hacken uns quasi in diesen Panzerhund ein und in die Zitadelle, das ist dieser große Mech von den Gegnern, und braten den Feinden quasi von hinten mit ihren eigenen Maschinen eins über. Klingt fantastisch, funktioniert auch genau so, wie es klingt. Also man hackt sich dann in diese Maschine ein und läuft dann als Panzerhund durch das besetzte Paris der 80er Jahre. Also spielt ungefähr parallel zu der Youngblood-Geschichte kurz vorher. Und man denkt sich, geil, könnte ja richtig gut werden. Und vor allem ist es auch nicht ein auf Rails, sondern du kannst dich komplett frei bewegen. Also eigentlich perfekt, denkt man.
Aber
das Problem an der Sache ist,
Bitte?
Jetzt kommt das große Aber, genau. Das Problem an der Sache ist, das Spiel ist fast schneller vorbei, als wir hier einen Podcast aufnehmen können. Es gibt nämlich nur 4 Level. Es gibt 3 Level. Für jede Gerätschaft gibt es genau einen Level, der ungefähr 10 bis 15 Minuten dauert. Und dann ist vorbei. Und dann gibt es noch ein großes Finale, wo man zwischen allen 3 Gerätschaften hin und her hüpft. Und erst das fühlt sich wirklich nach Spiel an. Also die ersten 3 Level fühlen sich an wie das Tutorial für den jeweiligen Panzerhund, für den jeweiligen Mech und für die Drohne, die man da spielt. Und dann hat man verstanden, wie diese 3 Geräte funktionieren. Dann gibt es einen Level, wo man wirklich einfach durch die Pariser Innenstadt läuft, ein paar Feinde umnietet und dann ist vorbei. Und dann ist einfach Schluss. Und es fühlt sich halt nicht mal wie eine Demo-Version an. Es fühlt sich wirklich an, als hätte man ein Tutorial gespielt von einem größeren Spiel, was nie existiert hat.
Das ist irgendwie doof, weil ist das nicht sogar von Avalanche und so? Also es hängt da nicht eigentlich voll viele bekannte Namen hinter?
Ja, total. Also es ist von den Machine Games und von Avalanche Studios. Es sind auch kleine Anspielungen drin auf Arcane Studios sind es. die Prey gemacht
haben. Ach so.
Es sind auch kleine Anspielungen drin. Also es ist zum Beispiel im letzten Level, man hat so einen Desktop, wo man eben dann immer auswählt, wo man sich reinhackt. Und da steht so eine weiße Keramiktasse, die ich auch hier zu Hause habe. Und da steht eben das Logo drauf von dieser Station, von Prey. Und dann klebt so ein kleiner Post-it drauf, not a mimic. Voll gut. Also so kleine Spielereien haben sie eingebaut. Es gibt auch ein Zitat an Inglourious Basterds. Und auch die Story funktioniert sogar erstaunlich gut. Also man ist da dieser Cyberpilot und hackt sich da ein. Und es gibt sogar einen kleinen funky Twist am Ende, der wirklich eine wirklich coole kleine Geschichte erzählt. Aber es ist halt einfach viel zu kurz und spielerisch halt null anspruchsvoll. Also die Feinde reagieren auf dich, indem sie einfach sich umdrehen und auf dich schießen und stehen bleiben. Und null Herausforderung. Also du läufst da als Panzerhund und hast eine Waffe, nämlich deine Feuerlanze, und brätst halt alles nieder. Also es hat auch überhaupt gar keine Challenge oder gar keine spielerischen Herausforderungen. Und dann denkt man halt, naja, es ist ja auch nur das Tutorial. Aber dann ist halt leider einfach Schluss. Und es hätte so gut werden können, Micha, wenn man da einfach noch ein bisschen Budget draufgeschmissen hätte. Es sieht grafisch gut aus. Es macht Spaß, mit diesen Mechs rumzulaufen. Es ist eine tolle VR-Erlebnis, wenn die einfach mehr Zeit bekommen hätten, ein paar Level daraus zu bauen und mehr Level zu machen. Weil die Grundlage ist ja da.
Das ist echt schade.
Ich verstehe das
nicht. Also da hätte man einfach den Hahn zugedreht. Das ist so ein bisschen wie so ein Extra, das man eigentlich bei Youngblood oder so reingepackt hätte. Weißt du, so VR-Modus bloß ausgekoppelt irgendwie. Mhm. Oder?
Genau. Also, ja. Genau so klingt es ja. Genau so fühlt sich's an und genau das hätte auch gut gepasst. Wenn man das einfach als Bonus bei Youngblood mit reingeschmissen hätte, wird sich, glaube ich, auch keiner groß aufregen. Aber dafür halt das zu separieren und als eigenes Spiel zu präsentieren, dann muss da einfach mehr dran. Also Preis hin oder her, das ist jetzt nicht teuer, aber selbst für die 20 Euro, die das kostet, oder 15, ist das zu wenig.
Naja, schade. Also da habe ich mich ja eigentlich voll drauf gefreut. Ich hatte ja angekündigt, das zu bestellen. Habe ich auch. Ist ja noch nicht angekommen aus England. Aber jetzt hält sich mal dafür. Jetzt wird es eher so ein Sammlerstück. Ne? Stelle ich dann neben die anderen Wolfensteins. Geht ja nicht anders. Also ist nicht so richtig, nicht richtig spannend. Ich habe witzigerweise noch nie ein Wolfenstein-Spiel gespielt und ausgerechnet das bekackteste, nämlich das hier. Und das freue ich mich am meisten, weil man da so ein Mech rumsteuert. Was ist? Das ist das schlechteste Spiel. Micha hat so einen guten Riecher für Spiele. Ne? Bei mir fällt sich immer heraus, dass die Sachen immer scheiße sind.
Ja. Na egal.
Was machen wir mal? dann haben wir Dienstag. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Rätseln. Ach ja, stimmt, da haben wir direkt die Marvel-Folge rausgebracht. Nach Cyberpilot gab es direkt den. Das ist aber ein gutes Spiel, Marvel Ultimate Alliance 3. Die Black Order heißt es eigentlich mit vollem Namen, aber das passt einfach nirgendwo rein. Das ist also der unendlich lange Titel. So ähnlich wie Infinity War ist hier der Titel auch einfach unendlich lang. Aber das ist auch ein unendlich großes Spiel. Das ist super interessant. Das ist ein Brawler von Team Ninja. Das sind also die Leute, die Dead or Alive und wie heißt das? Ninja Gaiden gemacht haben und ein paar andere Spiele, die ihr nicht so mögt, wie Beachvolleyball und so. Ja, aber auf jeden Fall, Leute, also die sind eher bekannt für ihre Dead or Alive-Serie, die ist natürlich berühmt-berüchtigt. Und die sind von Nintendo beauftragt worden, den dritten Teil von Marvel Ultimate Alliance zu machen. Und das ist insofern witzig, weil das ist eigentlich eine Reihe, die vorher bei Activision lag und die gab es vorher für alle Konsolen, für alles Mögliche. Und dann hat Nintendo sich das genommen, die Kohle da drauf geworfen, einen Switch-exklusiven 4-Koop-Brawler gemacht. Also das Ding kann man tatsächlich an einem Bildschirm zu viert spielen, was natürlich ideal ist, wenn man vier Joy-Cons oder sowas irgendwie hat. Und das ist wirklich ein sehr witziges Spiel geworden. Ich bin sehr angenehm überrascht davon, weil ich jetzt ehrlich gesagt, ne, es gibt die Lizenzumsetzungen haben so ihren Ruf und wenn man dann hört Brawler, dann ist man jetzt nicht unbedingt mit großer Erwartung da, aber es ist wirklich ein sehr lustiges Spiel geworden und ihr müsst ja nicht mir glauben, sondern könnt auch Ben glauben, denn der Benjamin Strobel war am Start und Benjamin hat, wir haben dann, also ich habe ihn das letzte Mal zu einem sehr, sehr depressiven Thema getroffen, aber wir haben festgestellt, wenn wir einfach mal über was Positives reden, nämlich über Spiele, die wir mögen, es ist eine sehr lustige Chemie zwischen uns, das machen wir öfter. Und die Folge ist sehr, sehr unterhaltsam geworden. Aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht, falls ihr es noch nicht gehört habt, vorwegnehmen will. Einmal wegen dem Spiel und einmal, weil es einen kleinen Zwischenfall gab.
Ja, am Mittwoch habe ich dann ein bisschen berichtet aus den USA. Deswegen haben wir das jetzt hier bei Intern Moin gar nicht jetzt mal so ausgeschöpft, weil ich da zwei Gesprächspartner hatte, die sich ein bisschen mehr dafür interessiert haben, was ich in der USA erlebt habe. Ich war nämlich auf der größten Brettspielmesse Nordamerikas, auf der Gen Con. Im Rahmen meiner Jurytätigkeit bin ich da hingeflogen. Also ich bin ja aufgenommen worden in die Jury Spiel des Jahres im Brettspielbereich und die haben dort eben seit ein paar Jahren einen eigenen Stand, weil sie eben halt auch international vertreten sind mit diesem Award, mit dem Logo und haben dann dort den Amerikanern eben die Spiele des Jahres vorgestellt, die die deutsche Jury hier gewählt haben. Das war quasi meine erste Amtshandlung als neues Jurymitglied. Ab 1. August bin ich da aufgenommen in der Jury und am 1. August ging dann auch die GenCon los. Das war total spannend, dann da gleich quasi so direkt auf dieser großen Messe zu sein und es ist halt so ein bisschen das Gamescom-Gefühl oder eben wie bei uns die Spiel in Essen, eine riesige, wirklich riesiges Konferenzzentrum voller Brettspiele, Rollenspieler, Fantasy, alles drum und dran und halt einfach wie in den USA, alles ist einfach alles gigantisch dort. Es ist zwar kleiner als die Spielmesse hier, aber sehr viel rollenspiellastiger, sehr viel verspielter. Also da sind wirklich, du kennst so die NFL, oder? Die Football-Arenen in USA. Da ist wirklich ein komplettes Football-Stadion direkt nebendran von den Indianapolis Colts, also auch eine richtig große, bekannte Mannschaft. Und die haben gerade Sommerpause. Und was machen die Brettspieler? Kommen natürlich auf die Idee, dieses Stadion sich anzumieten, weil es halt direkt am Konferenzzentrum angeschlossen ist. Und ich verarsche dich nicht, das komplette Innenstadion, also die komplette Spielfläche, war eben mit so Bodenplatten ausgelegt und dann standen Wahnsinn. Halt tausende von Brettspieltischen standen da und da standen Magic-Spieler, haben Turniere gespielt, Brettspieler, Rollenspielgruppen. Es gab Konferenzzimmer, die waren voll mit hunderten von Leuten, die halt eben die neue Edition von einem Rollenspiel namens Pathfinder gespielt haben, ja, und Cosplayer ohne Ende, also eine richtig coole, spannende Messe, darüber habe ich ein bisschen berichtet, dem Stefan und dem Daniel, und dann haben wir auch über zwei aktuelle Brettspiele noch gesprochen, nämlich Flamme Rouge und Quistopia, haben wir dann noch vorgestellt, das war die Folge vom Mittwoch.
Ach, das ist auch das Pathfinder, wo ich für in Russland war, wo es das Computerspiel jetzt auch gibt, sozusagen.
Genau, da gibt es ja eine Umsetzung von die meisten RPGs, die wir hier so kennen, basieren ja auf dem Advanced Dungeons and Dragons, auf dem AD&D Ruleset, aber eben Pathfinder, was du da für die GameStar, glaube ich, dir angeschaut hast, das basiert eben auch auf so einem Pen and Paper und das ist mega erfolgreich. Also es hat auch unglaubliche Wachstumsraten, gerade da in den USA, die Rollenspielszene. Und Pathfinder war wirklich Hallen über Hallen voll mit Pathfinder-Spielern. Da kam irgendwie das neue Regelwerk raus. Das war echt faszinierend.
Die Tabletop, die Vorlage, die hat echt eine große Fangemeinde weltweit. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel dazu in irgendeiner Form beigetragen hat, aber es ist auf jeden Fall ziemlich populär. Ich weiß jetzt gar nicht, ob so D&D-Level, aber echt groß auf jeden Fall. War ich auch selber überrascht, weil wenn man so wenn man die nicht spielt, dann ist es halt irgendwie wie so eine Parallelwelt oder ein Paralleluniversum. Man weiß dann selber gar nicht. Ne? Ja, aber das sind ja Menschen, sind einfach extrem begeistert und dadurch, dass diese Spiele ja auch so portabel sind, kannst du die ja auch quasi überall spielen. Also du siehst dann auch in so Läden, die solche Tabletops verkaufen und so, dann noch immer begeisterte Spieler, die sich treffen. Und du hast getwittert, dass die ja auch sogar am Flughafen noch Leute gezockt haben. Ne?
Das war der Wahnsinn, wirklich. Also komplett Indianapolis hat diese Gaming-Community halt voll herzlich aufgenommen. Also Indianapolis hat, glaube ich, selber jetzt wenig Industrie oder so. Ich weiß gar nicht, für was die sonst so, also von was die Stadt lebt, aber die Innenstadt war halt komplett geprägt von dieser Convention Hall. Also egal, welche Messe da, glaube ich, stattfindet, welche Convention oder welche Business-Veranstaltung da auf diesem Convention Center ist, du bist halt wirklich im Herzen der Stadt. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie außerhalb im Industriegebiet liegt, sondern halt wirklich in der Kerninnenstadt ist dieses Convention Center. Und dadurch war halt irgendwie auch alle Restaurants, alle Hotels waren halt in Fußnähe. Und dadurch ist die Innenstadt komplett von Leuten überlaufen, die halt offensichtlich auf dieser Messe sind. Also man erkennt es natürlich nicht nur an den Cosplays und so weiter, sondern natürlich auch an diesen Tags, die dann jeder anhat auf so einer Convention. Also diese Bände, die ihr auch von der Gamescom und so kennt. Und dadurch erkennt man und sieht man sich auch überall wieder. Und alle Restaurants hatten dann ihre Speisekarte auch angepasst. Also natürlich viele Restaurants haben dann gesagt, naja, wir haben dann einen höheren Durchsatz. Das heißt, wir machen halt eine Speisekarte mit Speisen, die relativ schnell gehen, so Sandwich, Burger und so weiter. Und die hießen dann auch so Roll for Critical, Critical Roll oder W20, weißt du, so die hießen dann alle so diese Menüs, wie die Spiele oder die Rollenspiele dann, also die haben halt Bezug dazu genommen. Und selbst am Flughafen, am Abflugterminal, standen Tische, wo dann so ein großes Schild stand, thanks for being in Indianapolis, for visiting us und let's game. Und dann hatten sie tatsächlich noch extra Tische aufgebaut, damit man am Terminal, am Abflugterminal noch seine neuen Brettspiele und Rollenspiele ausprobieren kann. Das war wirklich lustig.
Das ist witzig und ich frage mich, was die Flughafensicherheitsabteilung dazu gesagt hat, aber ja.
Naja, wenn dein Brettspiel durch den X-Ray-Scanner ist, dann kannst du danach da ja machen, was du willst, ja. Ich habe auch mit einem so einem Security-Guy gesagt, ich so, ja, soll ich hier draußen noch was essen oder gibt es innen nach der Security auch noch was zu essen, weil wir dann eben relativ früh am Flughafen waren und der dann so, ja, du kannst dein Essen auch mit, du kannst hier was holen, du kannst mit dem Essen auch durch die Security, nur trinken geht halt nicht. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, wie, ich kann jetzt mit so einem halben Burger durch die Security und er so, ja, ja, du musst ihn halt nur einmal kurz durchs X-Ray legen, dann ist es okay. Und dann haben wir halt gelacht, so nach die Vorstellung, dass so ein halb angebissener Burger da durch die Durchsuchungsray da durchläuft. Ja. Nur trinken geht nicht, aber sonst war alles okay. Also Brettspiele habe ich auch im Koffer gehabt, die wurden alle durchleuchtet.
Ja, ja und dann kam Donnerstag.
Ja,
Der Skandal.
Ja. Der Skandal. Ich habe gedacht, ich vermisse mal so ein bisschen unsere Superlevel-Herkunft. Ich muss mal wieder ein bisschen was Experimentelles machen. Ich bin schon länger schwanger gegangen mit der Idee, mal eine Folge zu machen zu Idle Games. Und weil mich das so fasziniert. Also Idle Games, Clicker Games, kennt ihr vielleicht, wenn ihr sie nicht kennt. Das sind Spiele, die eigentlich keine Spiele mehr sind, sondern man klickt und klickt und klickt. Und im Endeffekt passiert alles, was du da machst, irgendwie auch von alleine. Also das sind so Progression Games, wo du einfach zuschaust, wie bestimmte Zahlenwerte höher gehen, aber du kannst auch nicht verlieren. Und wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an und deine Werte gehen höher. Also ein Genre, ein Subgenre, was unglaublich Erfolge auch feiert und ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen habe ich mich mal hingesetzt und mir überlegt, wie ich dieses Spielgefühl eines Idle Games einfangen kann und in einen Podcast gießen kann und habe dann eine entsprechende Folge gemacht, die, naja, also super levelig ist, glaube ich, die beste Beschreibung, die ich esse. Es ist ein Kunstprojekt, sagen wir es mal so. Die hat ein bisschen polarisiert. Hätte ich nicht gedacht, dass die so stark polarisiert.
Mhm. Mm. Ah. So fand ich die.
Ich sehe gerade dieses Meme von mir, wie sich dieser Typ diese Creme ins Gesicht schmiert. So stelle ich mir dich da gerade vor. Ja.
Ich, gut. Ja.
So fandest du die alle.
Genau. Ja. Ich meine, ne? Also ich finde die, so fand ich die. Also, nein, was soll ich sagen? Also, ich finde Experimente ja geil. Gerne öfter. Also wir könnten jetzt jede, wenn wir jetzt die Zeit hätten, würden wir jeden Tag ein neues Experiment machen, aber nein, ich fand's witzig. Ich hab gelacht. Ja. Ich finde bei 300, weiß ich nicht, wie viel Folgen machen wir im Jahr? 320 oder so, wenn man die Feiertage abzieht, dann finde ich schon, dass man da sich mal auch mal von bei 320 Folgen mal einen Witz erlauben darf. Und wir machen ein paar Witze mehr natürlich. Aber so ein paar Sachen, die dann so 5, 6, 7 Folgen, die dann so ein bisschen von der Norm runtergehen, why not?
Why not, ja. Da muss man natürlich auch in Kauf nehmen, dass dann mal ein oder zwei Leute denken, die Folge sei kaputt, aber das gehört zur Kunst eben auch dazu. Ich habe mich orientiert an meinem großen Vorbild 4 Minuten 33.
Moment. Gehst du in eine Kunstausstellung und sagst, irgendwie ist ja alles kaputt?
Ja, genau. Meine Lieblingsstory ist doch, dass diese Urban Legend, die glaube ich auch stimmt, wo dieser, wie hieß der mit Filz und Fett alles immer ausgeschmiert hat, Beuys, der hat diese Toilette doch da hingestellt in so einer Kunsthalle mit Fett und Filz irgendwie ausgeschmückt und so absichtlich halt so gemacht und am nächsten Tag war die blitzeblank sauber geputzt, weil der Putzdienst nachts dachte, das sei schmutzig. Ich liebe diese Story.
Ja, der hat die Putzfrau dann sogar verklagt und recht bekommen, ne?
Ja, natürlich.
Ist ja der Knaller. Ja, ja, also das ist ja schon so, dass die haben einfach nur ihren Job gemacht und nicht bemerkt, dass es irgendwie Teil dieser Kunstausstellung ist. Das hätte man vielleicht ja vorher so als Notiz daneben packen können. Bitte putzen Sie. Aber da hat der Beuys wohl in seinem Ding nicht. Es gibt ja oft diesen Gag, dass Müll irgendwie so als Kunst gesehen wird. Es gibt so eine Szene auch in dem Film Velvet Buzzsaw, den gab es jetzt auf Netflix vor ein paar Monaten, oder gibt es glaube ich immer noch. Und das ist eine Parodie auf die Kunstszene. Und es gibt eine Szene, da kommt so ein Kunstkritiker zu Besuch bei einem Künstler, so in seinen Dachstuhl oder sowas irgendwie. Auf jeden Fall einen großen, weiten Raum. Und der Künstler will ihm eigentlich irgendwas auf der Leinwand zeigen. Er kommt aber rein und sieht am Eingang dann so einen Haufen Müllsäcke und guckt das so total interessiert an so und denkt, das wäre das Kunstwerk im ersten Moment. So, und dann sagt der Künstler, nee, das ist einfach nur Müll. Hier ist das richtige Kunstwerk.
Ja, genau so. Genau so ist die Folge. Feedback auf Steady kam gerade eben eine Mail rein, während wir hier aufnehmen. Kündigungsgrund, die Episoden sind häufig fehlerhaft und der Publisher erscheint mir unprofessionell. Dazu ist nichts mehr hinzuzufügen, ja. Das kann ich bestätigen.
Das ist kein Witz. Also es ist jetzt kein Witz. Ja. Das hat gerade eben wirklich jemand gemacht.
Schade, sag ich dann nur. Na gut, ist das Kunst, kann das weg. Am nächsten Tag gab es dafür eine sehr klassische Folge, nämlich einen Brunch über ein weiteres kontroverses Thema, nämlich über den Epic Store. Da gibt es gerade ein bisschen Aufregung und ich habe mir gedacht, thematisieren wir das in einer News-Folge, aber dann habe ich gedacht, das Thema lohnt sich vielleicht auch direkt als Brunch zu machen. Da habe ich mit der Gloria über den Epic Store gesprochen, weil ich eben mal so ein bisschen rumgefragt habe, gibt es denn Leute, die den Epic Store auch boykottieren? Weil mir ist das völlig egal, wo ein Spiel erscheint. Ich will halt dieses Spiel spielen. Und ob ich jetzt den Epic Store installiere oder auf Steam oder auf GOG, das macht für mich auf dem PC keinen Unterschied. Aber es gibt halt eben so ganz krass Steam-Fanboys und Fangirls, die sagen, sie boykottieren den Epic Store und jeder Publisher, der da Exklusivdeals macht, hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und da wollte ich mal ein bisschen drüber diskutieren und drüber reden, woher denn das kommt und woher diese Entwicklung kommt. Und die Gloria findet den auch richtig scheiße, den Epic Store. Und darüber haben wir dann ein bisschen gesprochen und diskutiert, was es denn für Gründe gibt gegen den Epic Store, warum dieser Shitstorm immer sich so entlädt gegenüber Epic und wo das alles herkommt. Und ist ein bisschen subjektiv natürlich auch geworden, klar, wir haben zwei verschiedene Meinungen, aber waren uns in vielen Punkten auch einig, nämlich, dass dieser Hass gegen Entwickler einfach völlig überzogen ist.
Und ja, da geht's jetzt um Oblitz, ne? Um Oblitz oder wie das
heißt. Genau. Das war der Aufhänger, ja.
Das war der Aufhänger. Alter, es ist ja ein Ehepaar, so ein Designer-Ehepaar und was die sich da für eine Scheiße anhören müssen, das ist unglaublich. Ich meine, man kann natürlich geteilte Meinung sein, man muss es ja nicht geil finden, dass aus welchem Grund auch immer das Ding in Epic Store landet, aber der Epic Store ist doch nicht Hitler. Das ist doch einfach nur ein anderer Store, der etwas komisch, also der sich jetzt natürlich einige Künstler zeitexklusiv einkauft. Das ist eine Praktik, die ist jetzt nicht so, ne? Aber das ist doch kein Grund, den Entwicklern dann irgendwie das, also das sind doch diejenigen, die versuchen, ihr Spiel am Leben zu halten. Spielentwicklung ist ja teuer. Ja. Und warum können diese Menschen dann nicht einfach, weiß ich, wie lange ist das zeitexklusiv? Ein Jahr vielleicht, dieses Jahr warten und sagen, fuck it, dann spiel es halt ein Jahr später. Also so dringend kann das auch nicht sein. Und ich glaube, da über den Schatten zu springen und zu sagen, ich installiere jetzt das Ding, wenn ich jetzt unbedingt dieses Spiel spielen will. Ich glaube, der Epic Store hatte ein paar Probleme mit dem Datenschutz, ne? Das war das Hauptproblem. Das kann ich verstehen.
Ja, genau. Das kann ich auch total verstehen, dass man das scheiße findet, aber das haben halt viele Stores auch. Also das ist jetzt kein explizites Epic-Problem. Das kann man und muss man natürlich auch kritisieren, aber das kann man ja dann schlecht den Entwicklern vorwerfen. Also ich finde, das sind halt einfach zwei Paar Schuhe.
Ist das denn nicht?
Epic-Store kann man ja sagen, kümmert euch mal um euren Datenschutz, aber dann die Entwickler wirklich Morddrohungen zu schicken. Also der Entwickler hat mal diese Harassments gepostet, da geht es wirklich nur noch um Hass schüren und Hass über die Leute ausschütten. Das hat nichts mehr mit Kritik an Epic zu tun. Das ist einfach nur noch überzogener Flashmob und geht halt schon ganz klar in die Richtung Cybermobbing.
Da frage ich mich auch, wie sowas das auslöst. Also warum sitzt du da vor dem Rechner und postest sowas? Ne? Es gibt einen sehr guten Film, den ich an dieser Stelle empfehlen. Der heißt The Cleaners. Das ist eine Dokumentation über Leute, die Hasskommentare löschen. Und entgegen der Meinung, also Facebook und Co. haben ja immer behauptet, dass sie einfach eine riesen Abteilung bei sich sitzen haben, die dieses ganze Zeug moderiert, ne, und den ganzen Tag Hasskommentare aus ihren Social-Media-Kanälen rausfischen und so. Die Wahrheit ist aber, dass die Leute, das sind alles irgendwelche Billigarbeiter, die aus Schwellenländern eingekauft werden und die für so einen totalen, also absolut lächerlichen Lohn den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und sich einen Haufen Scheiße über den Kopf ausschütten lassen müssen. Also die kriegen halt, also nicht nur, dass die irgendwie so unter Druck gesetzt werden, also da gibt's dann so klare Anweisungen, was die machen dürfen und so, und die werden auch protokolliert und da gibt's halt Monitoring auf der Arbeit, und wenn die was irgendwie zu lange angucken, dann geht das nicht als arbeitseffizient und solche Sachen. Alles in der Doku drin. Aber das Krasseste ist eben, dass die da einfach so random Sachen sehen, wo die sagen, warum postet man sowas? Warum zeigt man das? Und das erinnert mich total an diesen Film, weil man selber einfach nur unfassbar ist, dass sowas überhaupt möglich ist. im Netz. Also, dass Menschen das so sehr als Ventil für ihren Hass nutzen, dass es dann so gebündelt bei jemand ankommt. Nur ist das hier jetzt kein Cleaner, sondern hier sind es halt wirklich offen Spielentwickler, die ja nichts, und gerade Oblets ist ja so ein Spiel, das macht halt überhaupt kein politisches Statement oder so. Also da gibt es ja nicht mal irgendeine religiöse oder politische Motivation hinter, sondern es geht nur darum, dass sie einen Deal mit dem Epic Store haben.
Ja.
Also nicht mehr aus diesen üblichen Gründen, weshalb man so einen Hasskommentar dann auch mal postet, weil man es nicht schafft, sich andere Menschen zu akzeptieren, sondern weil du einfach so ein Spiel nicht auf Steam bekommst. Das ist absurd. Das ist doch völlig absurd. Und gerade Steam ist doch der Ausbeuterladen schlechthin. Steam nimmt sich 30% von jedem Spiel.
Eben, und das Epic rettet halt quasi dann auch viele Indie-Spiele dadurch, und das muss man doch auch erkennen, dass es auch positive Seiten hat. Naja, wie gesagt, haben wir ausführlich drüber gesprochen, aber eben auch ganz klar diese Form von Harassment verurteilt. Das war die Folge vom Freitag und das war die Woche.
Also ich wollte noch, ich glaube, wir werden bei der Youngblood-Folge auch noch drüber reden. Ich wollte ja noch was dazu sagen, wie ich das finde, wie jetzt gerade mit Hakenkreuzen umgegangen wird. Mhm. Ich glaube, das bewahre ich mir für die Folge auf, oder?
Habt ihr die noch, die Aufnahme?
Ja. Also die Aufnahme, während wir jetzt hier sitzen, ist so zu. Vielleicht nur ganz kurz, also das liegt mir so auf der Zunge. Ich finde die Adäquanzklausel an sich top. Ne? Also es gibt dieses eine Spiel, Through the Darkness, oder wie das heißt, das Adventure, wo du diese Widerstandsbewegung spielst. Und das ist ein super Beispiel dafür, weshalb man sowas einbauen kann. Jetzt finde ich persönlich, also ich habe jetzt nur ein bisschen Wolfenstein gespielt und nach Youngblood denke ich auch, es ist vielleicht nicht das Paradebeispiel dafür, diese Adäquanzklausel so stehen zu lassen. Es ist ein antifaschistisches Spiel, aber es ist für mich halt auch so an der Schwelle zu Exploit und also dieses Nazi-Exploration, was es früher mal in den 60ern irgendwie gab. Also so ein Genre, was zu Grenzen ausdrückt. Also, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Also Kunst darf ja auch polarisieren. Ich finde aber kacke, wie Läden damit werben. Also wenn du irgendwie auf so bestimmte Stores gehst und es gibt so kleinere Stores, die groß machen das ja nicht, aber so kleinere, die dann so Sachen schreiben wie so, oh, bei uns gibt's auch die Version mit den bösen Symbolen.
Weil das war ja nämlich ein Thema, was wir letzte Woche bei den News hatten, dass die Mediamarkt und Co. Das sie aber eben nicht machen. Also die trauen sich ja zum Beispiel nicht, diese Version zu verkaufen. Meinst du dann jetzt Online-Stores, oder?
Ja, genau. Ich meine so Online-Stores. Ja. Namen will ich jetzt nicht nennen. Ich würde ihn jetzt nicht vor die Tür scheißen oder so, weil das sind halt einfach.
Es wäre ja auch leicht Werbung fast schon.
Eben, das sind ja auch kleine Läden, und ich verstehe ja, dass die auch ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Es ist nur so, dass das ja nicht der Sinn der Adäquanzklausel war, jetzt damit zu werben, dass man jetzt Hakenkreuze drin hat. Das ist jetzt Unsinn. Sondern das ist ja nur da drin, damit man nicht verschleiert, dass es um den Nationalsozialismus geht und dass es halt einfach um diese Zeit geht. Also das Ding ist dazu da, zu sagen, okay, es gibt eine Geschichte, die hat einfach diesen Kontext, und das ist eine antifaschistische Geschichte, und das Böse müssen wir benennen. Und diese Klausel ist im Prinzip für Künstler so diese Freigabe zu sagen, okay, wow, wir können das jetzt auch eigentlich in Deutschland machen, die Deutschen sind nicht blöd, die wissen ja sowieso, dass es um Nazis geht, dann sagen wir jetzt einfach direkt, okay, hier gibt's die Nazi-Kreuze und so weiter und so fort. Und die Art und Weise, wie sich diese Shops so werben auf diese Art und Weise, und auf Twitter war das wirklich so versandkostenfrei, die Version mit den bösen Symbolen und dann immer solche Sprüche drumherum, und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass sich da auch relativ viele Leute dran aufgeilen, dass es jetzt eigentlich diese Version gibt, und das geht ja völlig dran vorbei, an dem eigentlichen Sinn dieser Klausel, oder? Also die Freude ist groß so, also es gibt einen Teil, der sagt jetzt, wow, jetzt haben wir Hakenkreuze drin, jetzt sind Spiele eigentlich Kunst, wie Filme. Weil Indiana Jones hat 12 freigegeben, da dürfen wir auch Hitler zeigen. Und dann gibt's Leute, die sich total daran aufgeilen, dass sie jetzt sagen, warum?
Aber hast du das getroffen? Also ich habe niemand gesehen, der sich jetzt daran aufgeilt, dass da jetzt Hakenkreuze drin sind.
Ist schon die Stimmung. Niemand. Also ich empfehle da mal auf Twitter die Suche zu benutzen und Wolfenstein Hakenkreuze einzugeben. Da gibt es eine Menge Leute, die sich wahnsinnig freuen. Und es gibt diese, es gibt die üblichen Quellen, so schnittberichte.com oder so, wo es immer um solche Sachen geht, und da gibt's viele, die jetzt sagen.
Ja, aber die Freude kann ja auch darüber sein, dass man halt jetzt endlich nicht mehr quasi diese Ersetzung hat, dass man immer nur ahnt, es geht um die Nazis. Also ich kann mich ja auch darüber freuen, dass Spiele jetzt eben künstlerischer betrachtet werden und halt gleichgezogen haben. Also darüber freue ich mich eben tatsächlich. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt mich über Hakenkreuze freue. Das ist ja in einem anderen Kontext, sondern dass eben ich Nazis auch als Nazis als solche bezeichnen kann in einem Spiel.
Und das will mir nicht so ganz in den Kopf. Also das ist ja ein Spiel wird nicht künstlerischer, nur weil Hakenkreuze da drin sind. Verstehst du?
Nee, aber ein Spiel, also wenn die Entwickler und Entwicklerinnen diese Vision hatten, dieses Spiel so zu machen mit Nazis, ja, und eben gegen dieses Regime zu kämpfen, und die Story ist halt eben what if, also was wäre gewesen, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, diese Pulp erzählen sie ja in Wolfenstein. Mhm. Und nur in zwei Ländern, nämlich in Australien und in Deutschland, soweit ich weiß, ist eben diese Version ohne Hakenkreuze erschienen. Oder ich glaube nur bei uns wegen den verfassungsfeindlichen Symbolen.
Genau.
Und das ist halt ein es hat schon eine andere Wirkung, dieses Spiel, wenn da der einen Charakter keinen Schnurrbart hat und halt das Regime da existiert. Das ist dann halt einfach, jeder weiß natürlich, was gemeint ist, aber es ist halt ein anderes Spiel dadurch geworden, was jetzt nicht unbedingt vielleicht das dem entspricht, was die Originalversion betrifft. Und dadurch finde ich schon, dass es eine Steigerung der Wertschätzung gegenüber den Entwicklern und der Kunstform hat, wenn man eben diese Kunstwerke nicht anpasst. Also keiner würde auf die Idee kommen, wenn eine Mona Lisa hier ausgestellt wird, dieses Kunstwerk anzupassen, weil halt hier irgendwelche Gesetze existieren, die, keine Ahnung, keine lachende Frau zeigen dürfen oder schmunzelnde Frau, weißt du, was ich meine? Mhm. Also mich freut es aus der Tatsache heraus, dass es eben dann künstlerischer betrachtet wird und nicht mehr nur ein Spielzeug ist. Darüber freue ich mich. Für mich hat es trotzdem die gleiche Wirkung. Also ich kann natürlich auch über das Regime-Spiel reden und weiß genau, was gemeint ist. Darum geht es ja nicht, dass ich das unbedingt brauche, dieses Symbol, um zu verstehen, um was es geht. Aber wenn die von Anfang an gesagt hätten, wir müssen keine Nazi-Symbole reinmachen, sondern wir nehmen einfach jetzt hier dieses Regime, die Nazis haben halt ihr Logo geändert, dann wäre das für mich genauso okay gewesen. Weißt du, ich brauche nicht unbedingt dieses Hakenkreuz in Spielen. Aber wenn das halt von einem Entwickler drin ist und die seriös damit umgehen, was ja bei Wolfenstein der Fall ist, also sie verherrlichen diese Zeit ja nicht, dann finde ich, dann sollte die auch überall so erscheinen, diese Version. Und darüber freue ich mich, dass sie jetzt halt eben überall genauso erscheinen kann, wie die Vision gemacht wird. Und ich freue mich aber auch darüber, dass eben diese Sozialadäquanzklausel jedes Mal geprüft wird. Ja, also dass wirklich das bei jedem Spiel drauf geguckt wird und dann nicht einfach pauschal gesagt wird, wir erlauben jetzt diese Symbolik. Weil davor hätte ich nämlich auch Sorge, dass diese Symbole wieder frei benutzt werden dürfen. Das möchte ich auch nicht.
Ja, also ich persönlich bin, also das verstehe ich auch. Ich persönlich bin der Meinung, dass Wolfenstein nicht das beste Beispiel. Ich habe jetzt aber wirklich nur Young Blood gespielt. Ich finde, für mich ist das gar, ich nehme das gar nicht ernst. Also ich versuche es immer wieder, aber das hört ihr dann im Podcast. Ich finde, das ist schwierig, das Spiel, was diese Perspektive betrifft, aber grundsätzlich finde ich es auch gut. Es ist eher so die Reaktion auf Social Media und so. Und wenn ihr mir nicht glaubt, sucht einfach auf Twitter, danach gibt es eine Suchfunktion, könnt ihr einfach nachgucken. Es ist so ein Sozialadäquanzklausel ist jetzt nicht, damit sollte man nicht so in der Form Werbung machen, so yay, das erste Spiel mit Hakenkreuzen, nee, yay.
Das ist nicht der Sinn der Sache.
Eigentlich dürfen wir auch Hitler zeigen, yay. Das ist scheiße, das ist nicht das, was das wollten wir, das ist nicht der Sinn dahinter. Und der Sinn dahinter ist, es in diesen künstlerischen Kontext zu bringen. Da gebe ich dir völlig recht, es ist ja auch cool, dass es geht, wenn man halt ein antifaschistisches Spiel macht. Wolfenstein ist ein antifaschistisches Spiel und hat eine deutliche Botschaft gegen Nazis und zeigt auch auf, wie grausam das ist und war und wie schlimm Nationalsozialismus ist. Und das geht ja auch in einem Alternate Reality-Szenario. Das geht ja auch, wenn man in die Zukunft schaut und überlegt, was würde passieren, wenn die Nazis weiter an der Macht wären, wie würde das weiter aussehen. Dann kann man, das ist ja alles gut und künstlerisch und gut und geht ja auch in die Richtung, dagegen habe ich gar nichts. Es ist eher so das, was drumherum, so dieses große, die Art und Weise, wie man damit jetzt außerhalb umgeht. Und ich glaube, für viele hat das eben nicht so viele betrachten das ja nicht so differenziert wie du und sagen, wow, das ist jetzt wichtig für dieses Kunstwerk. Sondern viele freuen sich ja halt einfach, dass sie jetzt endlich mal ein Hakenkreuzspiel kaufen können, weißt du? So, als wäre so ein Tabubruch, der jetzt da, den man jetzt feiern muss aus irgendeinem Grund. Und es ging ja nicht um den Tabubruch, sondern einfach nur um die Verteidigung eines künstlerischen Werkes.
Nun gut, dann redet ihr da auch nochmal.
So, das wollte ich mal loswerden. Im Kontext. Ja, ich denke schon, dass wir da kurz drüber reden. Das nervt mich und zeigt, Also es ist dieser unreife Umgang damit, absolut, der ist doof. Und das kommt, das geht aber auch viel von diesen Shops aus. Also die Shops wissen natürlich auch, welches Publikum sie ansprechen. Es gibt einige Shops, die machen absichtlich auf der Webseite, die sitzen zum Beispiel dann irgendwie in Österreich oder so tatsächlich und können dann Uncut-Versionen anbieten. Und die haben oft so ein Wording, das ist dann irgendwie so die verbotene Version und sowas. Ich weiß noch, also da gab's zum Beispiel ja diese Riptide-Edition von Dead Island, vielleicht erinnerst du dich, wo diese Frauenbüste, die völlig verstümmelte Frauenbüste angeboten wurde.
Ja, ja.
Erinnerst du dich noch dran? Das war ein ganz schlimmer PR-Unfall. Und also ich habe keine Ahnung, wer mit ein bisschen Verstand dieses Ding überhaupt freigibt für die Produktion, für die Massenproduktion. Also irgendjemand auf dem Weg muss ja gesagt haben, sorry, aber das ist echt scheiße geschmacklos. Und egal. Und das Ding ging in den Handel und diese Shops haben dann auch sind so, ja, wow, die sexy Zombie-Bürste nur bei uns. Die kontroverse Zombie, so in diese Richtung. Und das ist dann einfach, ich finde, bei manchen Sachen ist es mir einfach scheißegal. Bei Hakenkreuzen oder bei solchen Sachen wird es aber dann auch einfach schwierig. Weil ich mich dann frage, irgendwen muss es dann doch erreichen. Und um diese Leute sollten wir uns dann Sorgen machen, die dann diese angesprochen werden und sagen, ja, super, ich kaufe jetzt die Version mit den bösen Symbolen und freue mich drüber.
Übers Ziel hinausgeschossen, auf jeden Fall, ja, mit den Shops.
Über das Ziel hinausgeht. Und ich glaube auch nicht, dass man das erreichen wollte mit der sozialen
Klasse. Nee, Klausel. Sicher nicht. Man darf ja auch nicht damit werben. Also ich meine, das bedeutet ja eben nicht, dass man jetzt zum Beispiel auch Screenshots oder Videos, also das haben wir auch besprochen in der Folge mit Petra letzte Woche, dass manche YouTuber dann gesagt haben, ah, jetzt kann ich ja die Nazi-Version streamen. Nein, darfst du nicht.
Nee,
darf ich nicht. In dem Moment, wo du nämlich dieses Spiel öffentlich auch wieder zeigst, zeigst du die Symbole in einem anderen Kontext.
Genau.
Und müsstest dann im Prinzip wieder eine Sozialadäquanzklausel prüfen lassen. Also auch Screenshots bei der GameStar zum Beispiel, für die wir ja arbeiten, haben wir die klare Ansage, hat Heiko eben auch ein öffentliches Statement gepostet, dass wir auch nicht als GameStar zum Beispiel Screenshots einfach mit Hakenkreuz posten dürfen, weil die dann wieder in einem anderen Kontext abgebildet sind und dadurch wieder neu geprüft werden, weil die Symbole bleiben verfassungsfeindlich. Das wurde ja nicht gelockert, sondern jedes Produkt, jede Publikation, jedes Magazin, die dann diese Symbole nutzen, jedes Kunstwerk muss dann einzeln geprüft werden. Und deswegen auch aufpassen, wenn ihr irgendwie streamt oder twitcht, nicht diese Version öffentlich zeigen. Das ist wirklich nach wie vor weiterhin strafbar.
Ja, genau. Also das darf
deswegen halt auch als Store. Du kannst als Store nicht damit werben. Das ist völlig daneben. Das geht überhaupt nicht.
Haben Sie auch,
irgendwie einen Sitz in Deutschland hast.
Ja, klar. Aber haben Sie halt auch Social Media gemacht, nicht so direkt auf der Webseite. Mhm. Und so kann man es dann halt auch einfach mal schnell löschen. Und wenn es jetzt dann keiner gescreenshottet hat, dann ist halt ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Und soweit ich weiß, gibt Twitter jetzt auch nicht einfach gelöschte Tweets raus. Also das ist schwierig. Mhm. Also ich finde...
Aber du hast jetzt für Montag auch die Regime-Version gespielt,
oder? Ja, ich habe die Regime-Version gespielt, weil mir persönlich ist das relativ scheißegal, ganz ehrlich. Also ich habe
Ja, wir haben auch die Muster von der deutschen Version bekommen. Die Symbole brauche ich gar nicht. Ich hätte jetzt halt gerne die englische Audiospur gehabt. Das finde ich dann immer ein bisschen sinnvoller, weil man ja in Paris oder damals halt in Deutschland bei Wolfenstein gegen Deutsche spielt. Und deswegen finde ich es immer komisch, wenn dann die Protagonisten auch Deutsch reden. Das ist für mich irgendwie in dem Kontext dann doppelt irritierend. Aber naja, geht halt leider nach wie vor nicht. Die deutsche Version hat nur die deutsche Audiospur dabei. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ob sie jetzt dann bei der nächsten Wolfenstein-Version überhaupt noch diese Lokalisierung machen, weil sie jetzt ja wissen, wenn das weiterhin so in diesem Stil bleibt, dass sie wohl mit der internationalen Version durch die USK durchkommen werden, weil sie es jetzt auch geschafft haben mit der internationalen Version, ob sie sich diese Mühe machen, also Bethesda Deutschland, ob die das Geld in die Hand nehmen, das nächste Wolfenstein überhaupt noch zu lokalisieren, weil es ist ja echt nicht wenig Aufwand. Also ich habe mal mit denen auch gesprochen, als wir da beim Termin waren. Das muss halt wirklich minutiös, penibel genau durchgeschaut werden, dass nirgends irgendwie noch auf einer Armbinde irgendwo ein Hakenkreuz zu sehen ist, die Mützen von den Truppen irgendwie keine Totenköpfe mehr haben. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die da Zeit und Geld reingesteckt haben, um halt wirklich alle Symbole zu finden, alle Symbole auszutauschen, nur für ein Land. Und das muss ich ja auch irgendwie rechnen. Ja. Also, ob sie den Aufwand noch machen, bezweifle ich ehrlich gesagt.
Das glaube ich bezweifle ich auch. Ist aber eher die Frage, ob sie die alten Spiele dann noch nachpatchen, ne? Weil irgendeine Form von Kanon muss da ja auch irgendwie drin sein, oder dass sie einfach sagen, scheiß drauf, diese Version ist auch nicht.
Scheiß drauf.
Also,
Nee, das werden sie nicht machen. Das muss ja dann auch wieder einzeln geprüft werden.
Klar, also es kostet dann nicht nur...
Also die können jetzt nicht einfach die alten Wolfensteins releasen, weil eine neue Version durchgegangen ist. Das müssten sie dann auch wieder einreichen. Und da die ja schon mal eingereicht waren, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist, die nochmal quasi die Prüfung nochmal
anzustoßen. Man muss die Kacke dann ja auch zweimal printen und so. Also es ist ja jetzt nicht so... Ich glaube, also klar, für so einen Publisher Bethesda jetzt wahrscheinlich sind das dann eher so kleinere Zahlen, aber es summiert sich. Also Kleinvieh macht auch Mist. Und am größten natürlich der Aufwand für die Synchro. Das ist einfach ein Kostenfaktor, den kann man dann ins Marketing stecken oder so.
Ja. Was ich jetzt halt gut finde, wenn es ein Patch gäbe, um die englische Version runterzuladen, weil das Problem war ja nur eigentlich, dass man die nicht hören durfte, die Version, weil halt dort zu hören war, dass über Nazis gesprochen wurde. Und das wäre jetzt ja kein Problem, weil auch in der deutschen Version ist jetzt von Nazis die Rede. Also in Youngblood heißen die auch Nazi und das Regime ist halt das Nazi-Regime. Also das geht jetzt ineinander über. Das heißt, vom Kanon her sind das jetzt auch in der deutschen Version Nazis, nur das Symbol ist halt nicht
so. Für mich als...
Und von daher könnte man jetzt die englische Version ja einfach runterladen.
Für mich als jemand, der die Regime-Version alle hat. Also ich habe, Youngblood war jetzt das erste, aber ich würde jetzt dann halt die anderen dann nachspielen. Ich hätte dann jetzt bei Wolfenstein 3 oder so, hätte ich dann jetzt auf jeden Fall echte Schwierigkeiten, weil ich quasi voll aus dem Kanon raus bin. Ich habe das Paralleluniversum gespielt. Also ich fand, das kann ich schon mal vorab sagen, ich fand es unterhaltsam, aber ich fand das jetzt nicht so gut, dass ich jetzt extra rausziehe, um mir jetzt die internationale Version irgendwie zu kaufen. Also das ist, dafür ist mir das ehrlich gesagt auch alles ziemlich egal. Ich weiß, dass mir 2, 3 sehr brisante Szenen dann auch ein bisschen verloren gehen. Die habe ich mir dann auf, das habe ich auf YouTube schon bemerkt, als ich mal so ein bisschen geguckt habe, was die Unterschiede irgendwie auch sind. Das akzeptiere ich auch. Da gibt es irgendwie auch eine Szene mit einem Verbrennungsofen, die auch ein bisschen krasser ist und so. Aber die, jetzt weiß ich, dass die da ist. Ich weiß, wie es gemeint ist. Einen Kloß im Hals habe ich bei der Regime-Version ja trotzdem. Also das ist jetzt nicht so, dass dieses Spiel dadurch so komplett anders wirkt, sondern ich weiß immer noch, um was es da irgendwie geht und es sind immer noch üble Szenen irgendwie mit drin. Das extra obendrauf. Also bei einem Film wäre ich anders. Ein Film ist dann, also wenn es jetzt irgendwie, ne, wenn man jetzt einen Lars von Trier-Film rausbringen würde und dann schneidet die Hälfte weg, dann wäre ich da, glaube ich, ein bisschen, dann würde ich mir wahrscheinlich auch die neue Version kaufen. Aber hier weiß ich jetzt nicht.
Nun gut, am Montag dann, was das Spiel noch hergibt, bin ich gespannt, was du sagst. Kam mir jetzt ja nicht ganz so gut an mit diesem Koop-Modus. Es verliert wohl ein bisschen das, was die Wolfenstein-Spiele früher ausgemacht hat, also diese stringente Erzählung. Und ich bin gespannt, was ihr am Montag erzählt. Mit Lara hast du gesagt,
Lara, oder? Genau. Und bestimmt reden wir dann auch über Toxic Nerds. Weil die hat's, wow, also Wolfenstein schlägt echt alle Register und hat auch noch die Toxic Nerds mitgenommen. Wahnsinn.
Thematisch?
Nee, also die sind außerhalb des Spiels, flippen die voll aus, weil du ja zwei Frauen spielst. Das schon wieder. Ja. Es ist der Knaller. Also die Welt dreht sich. Ja.
Hast du es mitgekriegt, wenn wir gerade dabei sind? Gestern wurde irgendwas Neues von Pokémon gezeigt, vom nächsten Pokémon, und die neuen Antagonisten sind Angry Nerds. Total geil, das ist voll der coole Meta-Kommentar. Geil. Also wirklich, du hast dann so eine Bande von Punks, die so wirklich so toxische Gamer eigentlich persiflieren. Und das finde ich schon richtig gewagt und cool von der Pokémon Company, da jetzt wirklich so das aufzugreifen, was halt gerade ganz stark existiert. Und es sind wirklich einfach Angry Nerds, die da rumproleten und dir das Leben schwer machen als Antagonisten. Das finde ich schon sehr brillant.
Geil, das ist richtig geil.
Ja. Das erste Mal, dass ich mich für ein Pokémon spiele.
Ja, ich bin auch nicht drin. Ich bin nicht auch nicht so drin in dem Pokéverse, kann man das so sagen. Aber das ist eine coole Idee. Da würde ich das, glaube ich, das finde ich gut. Das glaube, das spiele ich auch.
Ja. Also Montag ist dann eben Youngblood. Haben wir jetzt ja ein bisschen ausführlich schon drüber gesprochen, angeteasert. Die restliche Woche ist noch nicht so ganz klar. Ich werde auf jeden Fall weiterhin versuchen, noch voranzukommen in Three Houses, also im neuen Fire Emblem, und einen Gast dafür zu finden. Also das wird auf jeden Fall ein Thema werden. Nächste Woche, gibt's bei dir noch irgendwas Spannendes, was du gerade spielst?
Ach ja, ich spiele halt gerade, ich bereite halt ein paar Folgen vor. Zum Beispiel hatte ich mit mir ja vor, ein Follow-up zu unserer letzten Low-Poly-Chillout-Folge zu machen. Ich denke, da wird was kommen. Mhm. Ich spiele jetzt gerade so, bin im Begriff, Another Side zu spielen. Another Side, das ist so ein Puzzle-Plattformer, den ich mir jetzt kürzlich gekauft habe. Das ist zum Beispiel auf meiner Liste. Und kommt ein bisschen drauf an, was jetzt hier so eintrifft. Also eigentlich habe ich Fire Emblem Three Houses bestellt. Aber es ist noch nicht da, weil dieses Spiel gerade so beliebt ist, dass die Edition, die ich bestellt habe, gerade völlig ausverkauft ist. Und ich hoffe, dass da jetzt irgendwann vielleicht noch so ein Nachschlag kommt. So genau weiß ich nicht. Uninaki würde mich interessieren. Das soll auch so zur Gamescom-Zeit herumkommen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich das irgendwo unterbringen kann. Also mehr so kleinere Titel, die sind dann so auf meiner Liste. Und vielleicht das ein oder andere ältere Spiel, das ich dann irgendwie nachholen möchte. Also ich bin jetzt gerade, ich suche halt mit dem Speckobst zum Beispiel jetzt auch noch gerade ein Thema, was wir für die Hidden Gems-Folge als nächstes irgendwie nehmen. Da sind wir uns auch noch nicht so ganz sicher. So diese Richtung. Also ich bin so ein bisschen noch am Überlegen.
Ja. Ja, vielleicht machen wir ja mal wieder einen Snack.
Ja.
Könnten wir ja auch mal wieder überlegen.
Genau.
Ich habe auch noch so ein paar kleinere Sachen, wo ich noch nicht so ganz durch bin oder noch nicht ganz sicher bin, ob ich dazu eine Folge mache. Kommen gerade sehr viel coole kleine Sachen raus. Zum Beispiel auch, es gibt einen neuen DLC für Moonlighter, es gibt einen neuen DLC für dieses wunderbare Spiel mit den Tieren. Ne? Wie hieß es? Mutant Year Zero, da gibt's auch einen coolen DLC, der direkt anschließt quasi am Ende vom Spiel. Da habe ich auch Bock drauf. Muss mal gucken, wie sich das jetzt alles so ein bisschen ergibt nächste Woche. Lasst euch überraschen. Also wir werden auch versuchen, natürlich wieder einen Terminkalender zu posten, einen Übersichtsplan, aber momentan ist es noch einfach noch nicht in ganz trockenen Tüchern. Newsfolgen, sowas in der Art wird's wahrscheinlich auch wieder geben. Gut. Dann können wir noch kurz erwähnen, nach der Gamescom, also jetzt nächste Woche nochmal reguläre Folgen und dann ab dem 19. sind wir dann ja in Köln. Da findet dann ja auch direkt schon die Opening Night statt. Ab dem Tag wird es dann abends auch, also ab Dienstag, der Montag wird noch eine reguläre Folge werden irgendwie und ab, vielleicht mache ich da auch schon ein Interview auf der DEFCON, mal gucken. Und ab dem Dienstag, also ab dem 20. August, ist dann die Gamescom-Woche, wie immer natürlich auch frei im öffentlichen Stream. Und da werden wir in unserer Insert Moin WG dann entsprechend natürlich auch die Podcasts nehmen, aufnehmen und eine Art Tageszusammenfassung machen, so wie ihr das aus den letzten Jahren auch gewohnt seid. Und ich glaube, der Dienstag freue ich mich besonders drauf auf die Folge, weil wir am Montagabend direkt eben diese Opening-Show auch haben und da wird sehr viele Exclusives auch geben. Also anders als bisher auf der Gamescom, beginnt die Gamescom mit einem Knall. So ein bisschen wie auf der E3 versuchen sie, glaube ich, dann auch direkt irgendwelche neuen Spiele anzukündigen und so ein bisschen den Bass zu schüren, bevor die Messe losgeht. Das hat der Gamescom ja bis jetzt immer gefehlt und ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen, diesmal das auch so E3-mäßig irgendwie aufzuziehen. Bin sehr gespannt, was da passiert.
Ja, wird nächstes Jahr aber eh von der China Joy überholt, ne?
Ja, genau. Die Besucherzahlen also, wahrscheinlich auf jeden Fall, ja.
Die sind jetzt auf jeden Fall kurz davor, die Besucherzahlen zu knacken. Und die Spielindustrie in China, die geht so ab, dass ich glaube nicht, dass die Gamescom lange die größte Messe sein wird.
Vielleicht das letzte Jahr dieses Jahr, ja. Aber klar, die auch, versuchen natürlich da dran zu bleiben. Irgendwann ist natürlich auch das Limit erreicht von der Köln-Messe. Und die China Joy, die Messe dort, hatte jetzt, glaube ich, nur noch 30.000 Besucher weniger dieses Jahr als die Gamescom. Bin gespannt, wo das alles hinführt. Vielleicht wird ja nächstes Jahr dann die E3 einfach gar nicht mehr so der Hauptfokus unserer Aufmerksamkeit, sondern dass wir alle auf die China Joy gucken. Bis jetzt habe ich so das Gefühl, ja, das lief noch unterm Radar hier bei uns im Westen.
Ja, ja, wie viel ist aus China. Aber ich glaube, dass dass sich das schlagartig ändern wird, weil die ist riesig. Die ist echt groß und annähernd so viel wie die Gamescom. Also hat die Zahlen wirklich nur um so ein paar Tausend steht ihr davor. Und ich glaube, wenn die da weiter wachsen, dann wird das auf jeden Fall ein ziemlich riesiges Ding. Könnt ihr mir gut vorstellen. Vielleicht sind wir nächstes Jahr gar nicht in Köln,
mal nach China,
sondern genau. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt die da ist, aber nicht, vielleicht müssen wir da alle einreisen.
Aber die Besucherzahlen sind ja nicht alles. Also ich meine, man sieht es ja auch an der E3, die ist ja lang nicht so groß wie die Gamescom, aber der Stellenwert in der Industrie, was die Releases angeht, ist natürlich die E3 trotzdem wichtiger. Deswegen dauert das wahrscheinlich schon noch, auch wenn die China Joy jetzt mehr Besucher hat, heißt es ja noch nicht, dass dann dort auch die Spiele-Publisher ihre Spiele präsentieren. Aber wir werden es
ja beobachten. Gut. Dabei solche Spiele wie Fortnite oder so, also generell Mobile Games und sowas sind ja auch im Westen beliebt. Das ist ja, geht ja so weit nicht weg. Aber klar, da gibt's natürlich auch ein paar Spiele oder einige Spiele, die jetzt nur für den chinesischen Markt sind. Aber wer weiß, da bin ich mal gespannt. Also das wird kommen. Vielleicht müssen wir demnächst ein bisschen Mandarin lernen.
Und dann unser Treffen, also wenn ihr uns besuchen wollt auf der Gamescom am 24. August sind wir dann auf der Messe. Nicht mehr direkt auf der Messe, sondern auch wenn ihr kein Ticket habt, könnt ihr uns da treffen. Wir werden das nochmal bekannt geben, wo genau diese Location ist. Die ist am Rheinufer. Da sind so Stufen, also auf dem Weg da zur Messe, aber etwas vorher. Da schönes Plätzchen haben wir da letztes Mal gefunden. Wenn wir schönes Wetter haben, ist es da total gemütlich. Letztes Jahr war es arschkalt. Das heißt, wir werden dann auch ausweichen können. Da ist so ein kleines griechisches Restaurant um die Ecke. Da kann man dann auch rein und Kaffee trinken. Haben wir dann letztes Jahr auch gemacht. Also da gibt es beide Möglichkeiten. Frische Croissants wird es geben. Ein oder zwei Hörer haben auch schon im Discord gesagt, sie bringen eine Kaffeekanne mit. Also da machen wir es uns gemütlich am 24. August, so ab 10 Uhr morgens. An Stufen beim Rheinufer, werden wir natürlich nochmal genau dann auch sagen auf Discord, Twitter, Facebook und Co. Da könnt ihr uns treffen, da wirst du auch vor Ort sein, Micha.
Genau, das wird schön, da freue ich mich.
Ich auch. Jetzt erstmal sehr viel Spaß noch mit der Folge der Woche. Was nehmen wir denn da?
Das ist eine gute Frage. Nehmen wir doch Marvel, oder? Ich meine, Wolfenstein Cyberpilot war scheiße, das muss ja keiner hören. Der Brett ist eigentlich cool, ja. Aber ich glaube nicht, dass es so massentauglich ist.
Es ist schon sehr speziell. Ja. Nee, wir nehmen die Marvel-Folge. Die hört ihr morgen in voller Woche. Die Kunstprojekt-Folge habe ich übrigens direkt gleich online gestellt, damit noch mehr Leute sich aufregen können. habe ich sie auch noch in öffentlichen Feed geworfen. Ja. Dann sehr viel Spaß mit der Marvel-Folge mit dir und, wie hieß er, Ben? Genau.
Benjamin.
Der Game-Psychologe. Und dann hören wir uns am Montag zu Youngblood wieder. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal bei patreon.com/insertmoin vorbei oder auf steadyhq.com/insertmoin. Ich habe gehört, haben wir ja gerade schon gesagt, ein paar Leute haben Steady gekündigt wegen der Idle Games-Folge. Vielleicht seid ihr jetzt der oder diejenige, die sagt, jetzt unterstütze ich euch erst recht. Wir können es gut gebrauchen, denn wir sind komplett werbefrei. Wir sind nicht von der Industrie gesponsert, nehmen keine Marketing-Deals an, haben keine Werbung im Podcast und deswegen leben wir komplett und wirklich ganz alleine von Steady und Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen und für 5 € im Monat bekommt ihr dann das volle Paket und jede Folge in euren Podcatcher geliefert. Wenn ihr sagt, ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse, dann könnt ihr uns trotzdem auf Twitch unterstützen. Der Monat nähert sich wieder dem Ende. Hat sich gerade dem Ende genähert. Das heißt, ihr könnt jetzt euer Twitch-Abo wieder erneuern. Und zwar auf twitch.tv/insertmoin könnt ihr ein kostenloses Prime-Abo hinterlassen. Das kostet euch gar nichts. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, bekommt ihr ein Prime-Abo im Monat gesponsert von Amazon. Da könnt ihr klicken, einfach den Insert Moin Kanal abonnieren als Prime-Abo-Kunde und dann bekommen wir da rund 2,50 Euro überwiesen. Das hilft uns auch sehr. Das fängt gerade so ein bisschen die erbosten Leute auf, die wegen der Idle Games-Folge kündigen. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Liebe und Support zeigen würdet. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne, stressfreie Nicht-Gamescom-Woche. Wir werden uns dann ja dann auch an dem Samstag sehen. Ich freue mich sehr, dich zu knuddeln und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.